Willkommen bei Double Take. Michael Brey blickt auf Dresden und Sachsen. Ein Echo aus der Vergangenheit. Spuren von gestern im Heute. Geschichte, die sich nicht wiederholt, aber reimt. Double Take. Der 1. Mai zwischen Paradeschritt und Volksfest. Es ist früher Morgen am 1. Mai in den späten 1970er Jahren. Die Straßen Dresdens erwachen. Von den Fassaden hängen Banner mit Parolen, Wimpelketten spannen sich über die breiten Straßen im Stadtzentrum. Am Altmarkt, Dresdens zentralem Platz, steht bereits die Ehrentribüne. Dresden ist herausgeputzt, überall wehen rote Fahnen, dazwischen das Grün junger Frühlingsbäume. Arbeitskolonnen aus den großen volkseigenen Betrieben der Stadt, vom Elektrokombinat bis zur Maschinenfabrik, sammeln sich entlang der Ernst-Thälmann-Straße. Männer in Anzügen und Frauen in ihren besten Kleidern haben sich eine rote Nelke ans Revers gesteckt, das Symbol des Tages der Arbeit. Jugendliche in blauen Hemden des Jugendverbandes. Freie deutsche Jugend schwenken Fahnen. Junge Pioniere mit roten Halstüchern tragen selbstgemalte Schilder. Über Lautsprecher tönt Marschmusik und eine freundliche Stimme begrüßt die Werktätigen der sozialistischen Stadt Dresden. Langsam setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung. Es ist Maifeiertag in der Deutschen Demokratischen Republik. Die Maifeierlichkeiten wurden akribisch organisiert und folgten jedes Jahr einem ähnlichen Muster. Nichts wurde dem Zufall überlassen, denn der 1. Mai, offiziell Internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus, hatte große politische Bedeutung. Wochen im Voraus plante die Bezirksleitung der Sozialistischen Einheitspartei gemeinsam mit dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund den Ablauf. Jedes Kombinat, jede Schule und jede Massenorganisation bekam genaue Vorgaben, wo und wie sie sich am Umzug zu beteiligen hatte. Schon in den Tagen vor dem Feiertag wurden öffentliche Gebäude und Betriebe festlich geschmückt. An nahezu jedem Fenster flatterten Fahnen und an den Dächern prangten Losungen der sozialistischen Führung. Die Teilnahme an den Mai-Demonstrationen war kein freiwilliger Freizeitspaß, sondern galt in der Deutschen Demokratischen Republik als politische Pflicht. Betriebe mussten mit der gesamten Belegschaft zur Kundgebung erscheinen, angeführt von ihren Betriebsdirektoren und Gewerkschaftssekretären. Wer unentschuldigt fehlte und sich damit dem Bekenntnis zum Arbeiter- und Bauernstaat entzog, zog Misstrauen auf sich. Kolleginnen und Kollegen, die dem Umzug fernblieben, machten sich in den Augen der Partei verdächtig. Solche Abwesenheit konnte einem als politische Illoyalität ausgelegt werden. Entsprechend groß war der Druck auf jeden Einzelnen, an diesem Tag mitzumarschieren. Gleichzeitig versuchte die Staatsführung aber auch, den Menschen die Teilnahme schmackhaft zu machen. In den frühen Jahren nach Gründung der Deutschen Demokratischen Republik lockte man die Demonstranten mit einer Gratis-Bockwurst, zu dieser Zeit eine begehrte Extraportion Fleisch, die nicht von der Lebensmittelkarte abgezogen wurde. Später, in den 70er und 80er Jahren, erhielt dann jeder Teilnehmer nach Ende des Umzugs 5 Mark Demonstrationsgeld als Prämie. Das klingt nach wenig, entsprach aber etwa 10 Gläsern Bier und wurde von vielen gern direkt in flüssige Feierlaune umgewandelt. Zusätzlich verkaufte der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund an alle Teilnehmer Papiernelken für 50 Pfennig. Ein Symbol, das am Revers getragen Gemeinschaft demonstrieren sollte. Die Staatssicherheit war in die Vorbereitungen eher indirekt involviert, vor allem durch Überwachung. Ihre inoffiziellen Mitarbeiter in Betrieben und Wohngebieten achteten darauf, dass mobilisiert wurde und keiner aus der Reihe tanzte. Am Rande und mitten im Trubel mischten sich Stasi-Leute unter die Massen, um Störungen oder abweichende Meinungen sofort zu erkennen. Offiziell trat die Stasi nicht in Erscheinung, aber ihr wachsames Auge war allgegenwärtig. Auch dieser Umzug in den späten 1970er Jahren in Dresden sollte reibungslos die Einheit von Volk und Partei demonstrieren. Am Morgen dieses besonderen Tages herrschte in den Betrieben, Schulen und Organisationen Dresdens geschäftiges Treiben. Frühmorgens fanden sich alle Teilnehmer im Betrieb oder bei den der Partei nahestehenden Organisationen, wie dem Staatlichen Jugendverband Freie Deutsche Jugend oder den jungen Pionieren ein, um gemeinsam zum Aufstellungsort zu gehen. Dort wurden transparente und überdimensionale Porträtbilder der Politprominenz verteilt, allen voran das Konterfei des Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker, flankiert von weiteren Führungsgenossen. Auch Schilder mit Losungen wie »Es lebe der Sozialismus«, »Es lebe die Deutsche Demokratische Republik« oder »Vorwärts zum Sieg des Kommunismus« wurden bereitgehalten. Jede Berufsgruppe, jedes Kollektiv hatte sein eigenes Schild, oft mit Angaben zur betrieblichen Leistung wie »Plan 1979 zu 112% erfüllt« oder »Kombinat Mikromat, Sieger« im sozialistischen Wettbewerb. Dann formierte sich der Zug. In Dresden führte die Route beispielsweise vom Rathaus entlang der Ernst-Thälmann-Straße zum Altmarkt. An der Spitze marschierten häufig ausgewählte Arbeitskollektive oder die Betriebsfanfarenzüge. In der Anfangszeit der Deutschen Demokratischen Republik schritten auch Einheiten der Nationalen Volksarmee mit Soldaten in Uniform im Gleichschritt voraus, ganz nach sowjetischem Vorbild. Später verzichtete man aus diplomatischer Rücksicht zwar auf Panzer und Militär bei den Maiparaden, aber die Kampfgruppen der Arbeiterklasse, betriebseigene Milizen in olivgrünen Uniformen, bildeten bis 1989 fast überall den Abschluss des Demonstrationszuges, die Kalaschnikow über der Schulter als Zeichen der Wehrhaftigkeit. Musik spielte eine große Rolle. Betriebsorchester und Spielmannszüge sorgten für Rhythmen, die durch die Straßen hallten. Immer wieder stimmten Lautsprecher die Internationale oder das Lied »Brüder zur Sonne, zur Freiheit« an. Die Stimmung auf der Straße war eine eigentümliche Mischung. Einerseits offiziöser Enthusiasmus, man winkte mit Fähnchen, rief im Chor »Hoch« und »Freundschaft«. Andererseits spürte man auch bei manchem Teilnehmer die Pflichterfüllung ohne echte Begeisterung. Viele marschierten eher mechanisch mit, statt aus echter Überzeugung. So mancher schleppte sich nach einem gemütlichen Vorabend müde hinter seinem Transparent her, getrieben von der Einsicht, da muss ich durch. Kinder hingegen hatten oft leuchtende Augen. Für sie glich der bunte Umzug einem aufregenden Spektakel, und sie wussten ja nicht um den politischen Ernst dahinter. Der Marsch führte zum Altmarkt und dort vor der Ehrentribüne vorbei. Dort hatten sich die lokalen Machthaber versammelt. Der Bezirkssekretär der Sozialistischen Einheitspartei, Hans Modrow, neben Funktionären des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, Leitern der Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend und anderen Honoratioren der sozialistischen Bruderorganisationen. Über Lautsprecher wurden die vorbeiziehenden Gruppen namentlich angekündigt und mit propagandistischen Kommentaren bedacht. Oft lobte der Sprecher besonders fleißige Brigaden, die durch Sonderschichten oder Planübererfüllung aufgefallen waren. Wenn etwa das Kollektiv des volkseigenen Betriebs Robotron vorbeizog, dröhnte es aus den Boxen. Hier marschieren die Elektronikwerker von Robotron, die mit ihrer hervorragenden Leistung 105% Planerfüllung erreichten und damit zum wissenschaftlich-technischen Fortschritt der Deutschen Demokratischen Republik beitragen. Unter großem Applaus, meistens von animierten Jubelgruppen in den eigenen Reihen, zogen die Kollektive vorbei. Auf der Tribüne wurde zurückgewinkt, Parteisekretäre lächelten und nickten wohlwollend. Jeder sollte sehen, Volk und Führung stehen geschlossen zusammen. Für die Dauer des Vorbeimarsches spielten alle ihre Rolle in diesem politisch inszenierten Theater. Die Maifeiern waren nicht nur ein Straßenereignis, sondern auch ein Medienereignis. Bereits im Vorfeld berichtete die Sächsische Zeitung, das Organ der Sozialistischen Einheitspartei in Dresden, über die Vorfreude der Werktätigen und listete stolz auf, welche Betriebe mit welchen Parolen vertreten sein würden. Am Abend des 1. Mai war die Aktuelle Kamera, die staatliche Nachrichtensendung im Fernsehen, voll mit Bildern jubelnder Massen und roten Fahnen. Die Medien stellten die Mai-Demonstration als großen Erfolg der Partei dar, ungeachtet der Realität, dass viele eher aus Zwang und dem Bedürfnis nach gesellschaftlicher Konformität als aus echter Überzeugung teilnahmen. Ein eindrückliches Beispiel für die propagandistische Inszenierung der Feier zum 1. Mai bietet das Jahr 1986. Nur wenige Tage nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl widmete die Aktuelle Kamera am 1. Mai 1986 über 3/4 ihrer Sendezeit den Mai-Demonstrationen im Land. Wichtige Nachrichten traten in den Hintergrund. Statt kritischer Informationen gab es vor allem strahlende Bilder vom Kampftag der Arbeiterklasse. Die Menschen sahen fröhliche Gesichter, aus dem richtigen Winkel gefilmt, und hörten Interviews mit ausgewählten, begeisterten Teilnehmern, die versicherten, sie marschierten aus tiefster Überzeugung für unsere sozialistische Sache. Hinter den Kulissen sorgten Sicherheitskräfte und Parteiorgane dafür, dass die offizielle Inszenierung nicht gestört wurde. Uniformierte Volkspolizisten regelten den Verkehr und versuchten, Schaulustige auf dem Gehweg zu halten, damit der Zug ungestört passieren konnte. Die Stasi selbst war eher unsichtbar, aber sehr aufmerksam. Besonders in den 80er Jahren, als die Loyalität vieler Bürger zur Partei schon bröckelte, beobachtete sie genau, ob es Anzeichen von Protest während der Demonstration gab. Gab es vielleicht ein Transparent mit versteckter Botschaft? Verließen einige Teilnehmer vorzeitig den Zug? Tatsächlich berichten Zeitzeugen, dass am Rande der Maiparaden manchmal ungewöhnliche Szenen vorkamen. In Leipzig 1984 etwa schmuggelten Kunststudenten ein riesiges, knallbuntes Porträt Erich Honeckers in den Umzug. Eine augenzwinkernde Aktion, die zum Glück von den Verantwortlichen als überschwängliche Ehrung statt als Satire verstanden wurde. In Dresden sind solche Eskapaden weniger bekannt, doch auch hier achteten die Behörden streng auf Ordnung und Gleichförmigkeit. Wenn jemand aus der Reihe tanzte, wurde er schnell zur Seite genommen. Im Normalfall jedoch war keine offene Repression notwendig. Der soziale Druck reichte aus, um abweichendes Verhalten zu unterdrücken. Nach stundenlangem Marschieren und dem offiziellen Zeremoniell löste sich der politische Teil des Tages meist am frühen Nachmittag auf. Viele Werktätige kehrten zunächst in ihre Betriebe zurück, um dort ihr Demonstrationsgeld in Empfang zu nehmen, die besagten 5 Mark, die fast schon Tradition waren. Dann hatten alle frei und konnten den restlichen Feiertag genießen. Und hier zeigte sich die andere Seite des 1. Mai, der Volksfestcharakter. Die Stadt Dresden verwandelte sich nun in eine große Festmeile. Auf dem Altmarkt oder im großen Garten wurden Bühnen und Buden aufgebaut. Imbissstände versorgten die Menschen mit Bier, Brause, Bratwurst und natürlich der traditionellen Bockwurst, falls man morgens keine bekommen hatte. Für Kinder gab es Karussells, Luftballons und Zuckerwatte, ein kleines Paradies, in dem die politischen Losungen schnell vergessen waren. Oft spielten am Nachmittag regionale Bands oder es traten Folkloregruppen und Kulturensembles auf. Jetzt mischten sich die zuvor marschierenden Menschen entspannt unters Volk. Man traf Freunde und Familie, stieß mit einem Bier an und genoss den freien Tag. Viele Dresdner empfanden gerade diesen lockeren Teil des Maifeiertags als willkommen. Hier konnte man tatsächlich Freude haben, ungezwungen plaudern und lachen, ohne Parolen rufen zu müssen. Die Staatsführung hatte erkannt, dass sie den Tag auch mit Freizeitvergnügen füllen musste, um die Stimmung positiv zu halten. Im Laufe der Jahre wurden die offiziellen Kundgebungen deshalb immer stärker mit dem Treiben auf dem Rummelplatz und dem Charakter des Familientags kombiniert. So versuchte man den Spagat zwischen Pflicht und Kür, vormittags Politparade, nachmittags Volksfest. Dieser Plan ging teilweise auf, soziale Bindung und echtes Gemeinschaftsgefühl entstanden oft tatsächlich eher am Bierausschank oder beim Tanz am Abend als während des Marschierens. Dennoch blieb vielen die vormittägliche Demonstration als lästige Pflicht im Hinterkopf. So mancher Teilnehmer verschwand auch heimlich nach dem offiziellen Teil, sobald er den Haken auf der Anwesenheitsliste hatte. Aber wer clever war, tat dies diskret, um keinen Ärger zu riskieren. Der 1. Mai in Dresden, zu den Zeiten der Deutschen Demokratischen Republik, war ein Tag voller Widersprüche. Einerseits bedeutete er für viele Menschen Gemeinschaftsgefühl, Spaß und sogar Stolz. Man gehörte dazu, man traf sich mit Kollegen und Nachbarn, und nach dem Marsch gab es endlich Gelegenheit zu feiern. Manche erinnern sich bis heute gern an den 1. Mai, den Duft von Bratwurst, die Volksmusik, das Lachen der Kinder im Karussell. Andererseits war all das eingebettet in eine strenge politische Choreografie, in der Gefügigsein eingefordert wurde. Die Partei nutzte die Maifeier als Bühne, um die Geschlossenheit von Partei und Volk zu demonstrieren und Loyalität einzufordern. Für die Menschen bedeutete das auch Anpassungsdruck. Man machte mit, ob man wollte oder nicht, um keinen Ärger zu riskieren. So steht der Maifeiertag im Rückblick sinnbildlich zwischen Freude und Zwang. Er war sowohl herzliches Volksfest als auch instrumentalisierte Massenkundgebung. Geschichte hinterlässt Spuren und manche Orte muss man selbst gesehen haben. Besuchen Sie uns auf dresden-stadtführer.de.